Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
Für ein paar Wochen im Jahr dreht sich im Ressort Test und Technik alles nur um ein Thema, das Alpenmasters, einem der aufwendigsten Motorradvergleichstests der Welt. Jedes Jahr kämpfen um die 20 Bikes um die Stimmen der internationalen Jury und damit um den Titel. Dieser Test füllt mittlerweile 3 Sommerausgaben von Motorrad und bietet so viele Eindrücke, Anekdoten und natürlich auch jede Menge Messwerte, dass eine Podcast-Folge schon lange überfällig war. Mein Name ist Ferdinand Heinrich Steige, Redakteur im Unterwegsressort und Podcaster bei Motorrad. Und ich freue mich, 2 Kollegen zu begrüßen, die bisher bei nahezu jeder Ausgabe des Alpenmasters dabei waren. Unser stellvertretender Chefredakteur Jörg Lohse.
Hallo Ferdinand, hi. Grüß dich, danke für die Einladung.
Und unser Top-Tester und Mastermind.
Alpenmastermind, könnte man sagen. Alpenmastermind.
Carsten Schwers. Genau.
Hallo, ja, hi, danke Carsten. Für die Einladung.
Ja, dann lasst uns doch gleich mal so fragen, wann war denn das erste Alpenmasters und was war so die Idee dahinter?
Da halte ich mich jetzt raus. Das ist alles Carstens Part.
Das erste Alpenmaster war de facto dann 2005, aber ich erinnere mich noch, ein Jahr davor, 2004, bin ich mit dem damaligen Testchef Gerd Höhle, da sind wir in den Alpen ein bisschen rumgefahren, haben einen Test gemacht, einen Konzeptvergleich. Und hatten uns dann so überlegt, man sieht so viele unterschiedliche Motorradkonzepte hier in den Alpen und eigentlich bräuchte man mal so einen Test, den man einfach nur in den Alpen testet oder macht. Und zwar mit allen Konzepten, die jetzt hier auch unterwegs sind.
Das waren damals Turnsportler, hattest du gesagt, glaube ich, ne? Also dieser Test, der dem vorgelagert war.
Genau, das war ein Turnsportler, ein bisschen so ein Konzeptvergleich und wir haben gesagt, komm, wir fahren mal wieder in die Alpen. Wir haben immer wieder Alpentests gemacht, auch schon davor. Also es war jetzt nicht so, dass wir nie in den Alpen waren. Wir hatten schon immer Tests auch in den Alpen gemacht, aber bei dem Test ist uns halt auch aufgefallen, dass unglaublich viele verschiedene Konzepte unterwegs sind. Also klar, Reiseenduro sowieso, aber es gibt auch viele, die mit ihren Choppern dahin fahren oder die Sportfraktion fährt in Anführungsstrichen die Rundenzeiten am Pass und mit kleinen Motorrädern fahren sie auch. Also so kam halt die Idee, dass man so einen großen Test macht in Alpen mit allen verschiedenen Konzepten.
Und ist das so bis heute? Hat sich das bis heute so erhalten oder habt ihr das weiterentwickelt? Oder?
Also erstaunlicherweise muss man wirklich sagen, wir hatten damals uns lange Gedanken gemacht über das Konzept. Sollte sich auch auf jeden Fall von der normalen 1000-Punkte-Wertung, also von unseren anderen Tests, unterscheiden. Da haben wir uns lange Gedanken gemacht drüber. Und der Test hat sich, also die Bewertung von den Kriterien hat sich quasi überhaupt nicht verändert. Wir haben Glitzekleinigkeiten mal hinzugenommen, wie Traktionskontrolle zum Beispiel, die dann erst in den Jahren danach kam. Aber am Grundkonzept hat sich eigentlich fast nichts geändert. Bis Corona dann kam und wir hatten davor immer 4er-Gruppen pro Kategorie. Also ich sage jetzt mal 4 Reise-Enduros und 4 Sportler und 4 Chopper und so weiter. Und hatten von diesen 4er-Gruppen immer einen Sieger gewählt. Und als dann Corona kam und es eigentlich gar nicht sicher war, ob wir überhaupt ausrücken konnten, und dann hat es doch geklappt, haben wir das reduziert, um lauter 2er-Gruppen zu bilden. Und somit haben wir jetzt sogar viel mehr Gruppen, dafür immer nur noch 2 Motorräder pro Kategorie.
Und, wenn ich da noch kurz ergänzen darf, also jetzt auch letztendlich, was sich nicht verändert hat, das ist das Prozedere, so wie Carsten das gerade gesagt hat, dass du eine Runde hast, also eine Vorrunde mit diesen Gruppen, wo du diese Gruppenvergleiche erst machst. Und vor allen Dingen da das Prinzip, dass diese Gruppenvergleiche eben auf doch auf einer klassischen Motorrad-Punktewertung beruhen, die halt natürlich auf dieses Alpenthema halt nochmal abgestimmt ist. Und dass dann die Gruppensieger, die über die Punkte dann halt bestimmt werden, dass die dann im Finale aber, ich sag mal, mit so einer emotionalen Wertung nachher oder das Ranking dann halt ohne Punkte halt einfach rein über die klassische Popometer-Wertung dann halt erstellt wird. Also letztendlich da dann halt der Ausscheidungskampf im Finale über das reine Fahrgefühl der Finaljury dann halt erfolgt.
Genau, und die Jury, ich hab's schon angesprochen, ist ja international. Wie setzt sich die denn zusammen? Das ist ja auch noch so eine Besonderheit, die wir halt haben im Verlag. Ja,
da kommt jetzt halt das Schöne zum Tragen, dass wir mit Motorrad, also mit der Marke Motorrad, schon seit vielen, vielen Jahren internationale Partnerschaften haben. Also es sind halt sehr viele Titel, die unsere Inhalte beziehen und die dann in Europa aufgelegt werden. Also wir haben zum Beispiel eine sehr große Gruppe oben in Skandinavien. Da gibt es jetzt mittlerweile in ganz Skandinavien, ich glaube, 4, 6, 8 Magazine, die unter der Motorradflagge erscheinen. Oder auf jeden Fall mit den Motorradinhalten erscheinen. Also teilweise heißen sie Motorrad, teilweise heißen sie, jetzt haben sie andere Namen, weil da auch Zukäufe und stattgefunden haben. Dann waren wir schon immer sehr stark in Osteuropa vertreten. Also im Prinzip so mit der Revolution im Ostblock, in Osteuropa, haben sich da dann halt auch viele Zeitschriftentitel gebildet, die unsere Inhalte beziehen. Tschechien, Polen, Kroatien, Ungarn. Und dann hatten wir halt traditionell immer auch noch starke Ableger in Italien und in Spanien, auch in Frankreich. Aber Frankreich war, glaube ich, nie so richtig beim Alpenmasters dabei. Und das sind letztendlich dann unsere Partner, die jetzt die Partnerschaften, die über die vielen, vielen Jahre gewachsen sind, wo man auch dann halt, ich sag mal, einen redaktionellen Austausch hat. Und wo wir gesagt haben, von euch, von eurer Seite, wir brauchen eure Beteiligung, kommt mit dazu, seid im Prinzip Teil der Finaljury und stimmt mit ab. Und das wird auch von denen richtig dankbar aufgenommen, dass die dann auch, ja, ich sag mal, so ein großer Teil und ein großer Part der Motorradfamilie dann halt sind. Also, dass sie beim Test aktiv mit dabei sind.
Hat natürlich auch den Vorteil, dass wir nicht die alleinigen Entscheider sind, wer jetzt zum Beispiel wieder Alpenmeister wird. Also, es ist einfach eine internationale Entscheidung.
Also, das heißt, wenn jetzt, man kann es schon vorwegnehmen, es hat ungefähr 8-mal hat schon die GS gewonnen. Also kann man da jetzt auch sagen, dass es nicht, weil die deutschen Journalisten nur das deutsche Produkt irgendwie hier.
Genau, wir können es immer wieder auf die anderen schieben und sagen, jetzt hat diesmal der Spanier, der italienische Kollege oder der Skandinavier so abgestimmt. Aber das ist halt schon interessant, wie dann auch die, auch in dieser europäischen Sicht tatsächlich auch immer wieder jetzt gerade in dieser Alpenbewertung dann doch die gleichen Gesichtspunkte zählen. Also da natürlich kann jetzt der italienische Kollege die italienische Brille aufhaben und dann vielleicht doch mal Richtung Ducati tendieren, während dann der eine dann halt doch eher Richtung KTM oder die andere Fraktion dann halt Richtung Japan tendiert. Aber insgesamt ist man, so muss man es jetzt auch dieses Jahr beim Finale feststellen, man ist sich da dann doch schon in dieser Mehrheitsfindung immer relativ einig. Vor allen Dingen, wenn es dann halt zum Schluss geht. Also wenn man dann halt aus dieser Finalgruppe, wo dann am Anfang in diesem Jahr waren es 9 Motorräder, mit dem Vorjahressieger 9 Motorräder. Genau, das müsste man halt auch noch sagen, dass ja der Vorjahressieger immer gesetzt bleibt im Finale, also seinen Titel verteidigen kann. Auch ebenso die Besonderheit vom Alpenmasters. Wenn man dann in Richtung Top 4, Top 5 marschiert, dann merkt man schon, dass die Meinung sich da sehr verdichtet hat und man sich alle beteiligten Voter sehr einig sind oder relativ einig sind. Also klar gibt es immer den einen oder anderen Ausreißer, aber man ist da schon fast einstimmig bei der Abwahl der jeweiligen Motorräder dann zum Schluss.
Ja, aber jetzt sind ja eigentlich, apropos Motorräder, jetzt sind ja 20 oder um die 20, es sind ja manchmal auch weniger gewesen, oder?
Also, wie ich vorher schon geschildert habe, am Anfang hatten wir 20 Motorräder, da gab es 5 Gruppen, 4 Motorräder. Das war bis zu Corona. Und dann haben wir in Zweiergruppen gewechselt und konnten damit mehr Kategorien abdecken und haben uns dann quasi Richtung 8 Gruppen gehangelt. Mhm. Also am Anfang waren es sogar nur 6, dann 7 Gruppen, jetzt sind es 8 Gruppen und somit sind es 8x2, 16 Motorräder, plus der Vorjahressieger, 17 Motorräder, die dann beim Alpenmaster stattfinden.
Aber dann umso mehr die Frage, um jetzt so die komplette Bandbreite, natürlich, man nimmt sich aus jedem Segment was raus, aber wie entscheidet ihr denn, welche Motorräder da jetzt mitfahren? Es gibt ja Segmente, da gibt es halt echt richtig viel Auswahl wahrscheinlich. Und
also am Anfang, ganz wichtig ist, es dürfen immer nur ganz neue Motorräder beim Alpenmaster teilnehmen, so ist die Idee, weil sonst gibt es halt so spezielle Motorräder, die rein theoretisch jedes Jahr teilnehmen könnten. Also schreiben wir alle Motorräder, die neu sind, in den jeweiligen Kategorien auf und prüfen dann, welche schön zusammenpassen, also von der Leistungsklasse, vom Hubraum, vom Preis etc. und wählen dann die Gruppen aus, sodass wir auf 8 Gruppen kommen. Es gibt ja einige Gruppen mehr, also es gibt 12, 13, 14 Gruppen, also Kategorien, und dann wählen wir 8 passende Gruppen aus, sodass wir 8 schöne Gruppen haben für die Vorrunde.
Ich kann es auch mal eben für dieses Jahr vorlesen, weil ich es gerade vor mir liegen habe, dass man sich ein bisschen ein Bild machen kann. Es waren die Sporttourer, da war zum Beispiel die Moto Guzzi V100 Mandello dabei und die Yamaha Tracer 9 GT.
Plus.
GT Plus, ja. Ist das wichtig?
Ja, weil die halt für dieses Jahr neu kam, genau.
Achso,
ja.
Okay. Genau, dann die Mid-Nakeds, das war das Duell zwischen der Honda CB57 Hornet und der Suzuki GSX 8S. Sehr spannend.
Dann, beide neu.
Ja, Modern Classics, die renovierte, vermute ich, Ducati Scrambler Icon und die Fantic Caballero 700. Bei den Power Nakeds war es die BMW M1000R und Ducati Street Fighter V4S. Dann, sehr interessant, Mid-Adventure Europa mit der Aprilia Touareg 660 und der KTM 98 Adventure R. Mid-Adventure Japan, wieder Honda gegen Suzuki. Beides neue Motorräder, die Transalp gegen die neue V-Strom 800.de. Dann auch ein Thema, auf das wir später vielleicht noch kommen, Elektrobikes waren jetzt auch wieder mit dabei. Die Energica Xperia und die Zero DSR -X. Und dann haben wir noch Adventure XL mit der BMW R1250 GS Adventure und Ducati Multistrada V4 Rally.
Genau.
Genau. So, das war jetzt.
Eins wollte ich noch anfügen, genau. Mhm. Also wir wollen immer neue Motorräder mitnehmen oder Fahrzeuge, die noch nicht dabei waren. Also wenn wir jetzt in der Gruppe nicht lauter neue Motorräder finden, dann darf auch ein Motorrad mit, das noch nicht dabei war. Und so also zum Beispiel die KTM mit die BMW Adventure, die R250 GS, die war letztes Jahr neu, war aber noch nicht dabei. Deswegen durfte die dieses Jahr mit, weil sie gegen die neue Ducati Multistrada V4 Rally antreten konnte. Beides also, mit großen Tanks und Adventure-Modelle. Genau. Ja.
Also das ist vielleicht auch nochmal ein schönes Beispiel, weil immer dann auch von dieser Seite die Frage kommt, warum ist die nicht dabei, warum ist die Gruppe nicht vertreten, warum ist das Motorrad nicht vertreten und. Das sind dann eben, wie Carsten das gerade schon gesagt hat, also wir versuchen einfach dieses Prozedere, neues Motorrad oder überarbeitetes, signifikant überarbeitetes Modell halt zu nehmen, dass man sagt, okay, das macht jetzt auf jeden Fall Sinn, dieses Motorrad mit in den Alpenmaster, ins Alpenmasters mit reinzunehmen. Und ja, wie du es gerade vorgelesen hast, Ferdinand, du hast ja dann halt gewisse Gruppen können jetzt vielleicht so ein bisschen überrepräsentiert sein, dass man sagt, okay, hier Adventure klein oder beziehungsweise diese Mittelklasse-Adventure-Bikes, einmal aus Japan, einmal aus Europa. Dann noch die XL-Adventure-Bikes. Wo sind jetzt zum Beispiel die, wo ist die Cruiser-Fraktion vertreten, die du ja auch siehst? Oder wo sind die ganz kleinen Motorräder, also jetzt so diese Einsteiger-Bikes?
Ja, oder Sportler.
Sportler, genau. Sportler hatten wir dieses Jahr dann eben auch ausgeklammert. Und dann hast du halt einfach, also auf der einen Seite musst du natürlich die Machbarkeit berücksichtigen. So wie Carsten das ja auch gerade gesagt hat, zu Corona-Zeiten muss man einfach auch mal sagen, wie kriegen wir das halt weiterhin gestemmt, dass wir diesen Test in diesem Umfang halt machen können, weil das extrem logistisch aufwendig ist, einfach diese Gruppen dann, also erstmal die Motorräder zu besorgen, dann das Testzelt dann halt in den Alpen aufzuschlagen und dort dann halt diese ganze Test- und Fotoproduktion dann halt durchzuziehen und nicht für 4 bis 6 Wochen nicht mehr in der Redaktion zu erscheinen, weil das ja schon dann ein begrenzter Zeitraum ist, den man dann halt zur Verfügung hat, dann ist das schon immer extrem spannend halt, wie man da halt die Gruppen so zusammenstellt, dass man sagt, man hat ein attraktives Feld, man hat auch ein relevantes Feld, also sprich auch Motorräder, die von Interesse sind, die da auch bewegt werden. Und dann hat man es halt von einem Jahr aufs nächste, dass halt die eine Marke vielleicht mit 3 Motorrädern vertreten ist. Oder wie du es auch gerade gesagt hast, Suzuki und Honda sind 2-mal mit fast identischen, ne, Motorenkonzepten da. Also einmal mit der Naked, mit der Hornet und mit der GSX-S8, die Suzuki. Und dann halt mit der Transalp und mit der V-Strom, mit der neuen 800er V-Strom. Aber das war halt einfach, es waren die, ich sag mal, für uns auch Most Wanted Motorräder, die wir da haben wollten. Und da muss man einfach ein paar andere dann halt ausklammern und sagen, ne, geht dann halt nicht. Und das ist jedes Jahr immer wieder so die neue Abstimmung, die man halt ja, bewerkstelligen muss.
Mit was für einer Mannschaft seid ihr denn dann unterwegs? Also ich meine jetzt als Vergleich, so ein normaler Vergleichstest, Carsten, kannst du vielleicht auch was dazu sagen, aber da sind es ja meistens zwischen 3 und 5 Motorrädern, würde ich mal sagen, so im Schnitt.
Genau.
Die dann entsprechend vom betreuenden Redakteur, der ist dabei, du bist dabei oder dein Testkollege, der Timo, Fotograf ist dabei, dann haben wir noch Fotofahrer, aber das war es dann ja eigentlich auch. Und jetzt das Ganze mit 16, 17 Motorrädern.
Ja, das ist schon ein größerer Aufwand, wobei sich auch von dem Konzept da eigentlich nicht so viel geändert hat. Wir haben immer zwei Gruppen, die die Fotoproduktion machen, also oder sag mal vier Fotofahrer und vier Testfahrer, und wir nehmen jeweils zwei Gruppen mit. Früher war es halt eine Gruppe, wo es noch mit aus vier Motorrädern bestanden hat, die Gruppe. Jetzt sind es ja die Zweiergruppen, also wir gehen mit vier Leuten auf Testfahrt, vier gehen auf Fotofahrt. So arbeiten wir in einer Woche alle Gruppen durch, sowie Foto und Test. Und dann reisen die ausländischen Kollegen an fürs Finale. Wenn dann die Finalisten feststehen, dürfen die ausländischen Kollegen noch die meisten Motorräder fahren. Und dann beginnen wir mit den ausländischen Kollegen das Finale durchzuziehen, also diese neuen Motorräder. Und da sind wir dann in diesem Jahr mit sieben ausländischen Kollegen und zwei von Motorrad, waren wir dann die neuen Fahrer für diesen Finaltest.
Also ich bin ja noch Youngster in dieser Szene des Alpenmasters. Ich durfte jetzt erst viermal dabei sein, während Carsten wirklich alle 19 Ausgaben jetzt betreut hat und die nächsten 19 auch noch machen wird.
Schauen wir mal.
Bis er vielleicht in Rente gehen darf. Aber solange muss er, bleibt Carsten der Mastermind, Alpenmastermind und der Bergfex. Aber für mich jetzt so als Youngster und Neuling in dieser Alpenmaster-Szene ist das immer wieder oder jetzt auch immer noch faszinierend, wieder dieses, ja, ich sag mal, diese Verschachtelung und dieses Schiebepuzzle ineinander passt, so dass man da halt wirklich, wie Carsten das gerade gesagt hat, ne, die einen machen die Fotos, die anderen machen halt die Testrunde und das läuft so im Parallelflug synchron, mehr oder minder synchron versetzt ab und dann, wie du es gerade gesagt hast, dann kommen die ausländischen Kollegen und dann geht dann auch gleich schon die Finalrunde weiter und dann am Anfang denkst du dir, Wahnsinn, wie kriegt man das hier gestemmt, und zum Schluss sagst du dann, irre, also wie das jetzt auch geflutscht ist, wenn es dann eben auch, wie jetzt in diesem Jahr, mit idealen Bedingungen halt, also wir hatten Topwetter, das setzt natürlich das auch voraus, dass man einfach auch konstant gute Bedingungen hat zum Testen, zum Fotografieren und auch die Finalrunde dann halt zu fahren, und dass jeder auch gerade von den ausländischen Kollegen zum Fahren kommt. Aber also wie gesagt, es ist gigantisch, aber es ist Wahnsinn, mit welcher Logistik man diesen Gigantismus dann auch tatsächlich da gut umgesetzt bekommt.
Ja, das hatte ich mir jetzt nämlich auch noch gefragt, weil ich meine, ihr seid ja oder wir sind ja nicht immer am Stifster Joch so wie jetzt dieses Jahr, sondern es ist ja dann doch jedes Jahr, wo, also gut, Stifster Joch war jetzt schon oft dabei, aber es ist ja fast jedes Jahr woanders und das ist ja jetzt auch nicht gesetzt, dass es dann jedes Mal so reibungslos läuft. Also
genau, also der Plan war ohnehin, dass wir einfach diese bekanntesten und schönsten und höchsten Pässe einfach abfahren. Also wir waren am Stifster Joch, genau wie du gesagt hast. Wir waren in den Seealpen, so am Col d'Isoron oder um den Galibier oder Alpe d'Huez. Wir waren, sagen wir, in den Dolomiten, das sind halt die beeindruckenden Pässe, die sind zwar nicht ganz so hoch, aber die sind halt einfach auch unglaublich beeindruckend. Und wir waren am Großglockner und wir waren um den Col de Bonnet, Col de la Bonnet. Da haben wir jetzt die ganzen Alpenmaster bisher durchgeführt. Also einfach so diese besonderen Gegenden, die schönsten Pässe, die höchsten Pässe.
Ja. Die halt auch frequentiert sind, ja. Aber dann seid ihr wahrscheinlich noch weit vor der Saison meistens da, oder?
Also wir sind meistens ganz früh da. Also wir waren teilweise schon mal an Pässen, die waren sogar noch gesperrt. Und dann wurde auch schon mal ein oder zwei Tage vorher für uns der Pass freigeräumt. Das hatten wir schon damals einfädeln können, schon ein paar Jahre her. Aber wir versuchen immer, zur Öffnung vom Pass da zu sein. In Dolomiten ist es anders. Die Pässe haben ja das ganze Jahr offen oder ja fast das ganze Jahr offen. Da kann man sogar noch früher hingehen. Aber wenn man jetzt zum Stifster Joch geht, der macht halt erst Anfang Juni auf. Und genauso die französischen Alpenpässe, die machen frühestens Anfang Juni auf. Aber dann, sobald die offen haben, sind wir da, weil sonst wird es zu voll.
Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen.
Wobei am Stifster Joch ist eigentlich, sobald der Pass offen hat, immer voll, aber auch immer nur zwischen 10 und 16 Uhr. Und da muss man einfach die anderen Zeiten nutzen, weil vor 10 Uhr morgens ist die Straße wie leergefegt und nach 4 oder 5 Uhr ist auch fast nichts mehr los. Also man kann diese Zeiten finden, wo man den Pass für sich alleine hat, und umso unglaublicher, wie unglaublich voll er um die Mittagszeit ist.
Jetzt hast du es verraten. Jetzt ist vorbei. Jetzt ist auch vor 10 und nach 16 Uhr.
Das ist das Geheimnis für alle.
Ist jetzt für immer ausgeplaudert.
Ja, was sind denn so die besonderen Tests oder so die besonderen Kriterien, die ihr da noch rausfahrt? Also abgesehen davon, dass es natürlich rauf und runter ständig geht, aber die jetzt bei normalen Vergleichstests nicht so
ja, drin also, sind. So wie du eingangs gefragt hast, wie kam das zum Alpenmaster? Wir wollten natürlich so einen speziellen Test in den Alpen machen. Und der Plan war auch, dass wir ganz andere Kriterien zugrunde legen. Also nicht ganz andere, aber einige unwichtige Kriterien weglassen, sodass auch unter Umständen mal ein anderes Fahrzeug gewinnen kann, was bei uns im 1000-Punkte-Test gewinnt, muss nicht unbedingt beim Alpenmaster gewinnen. Mhm. Und bei der 1000-Punkte-Wertung, da decken wir einfach alle Bereiche von einem Motorrad ab, also über Höchstgeschwindigkeit, Verbrauch, Inspektionskosten, also alles, was so geht, alles, was gibt. Beim Alpenmaster haben wir eigentlich einige Kriterien weggelassen. Also so zum Beispiel die Höchstgeschwindigkeit, die braucht eigentlich kein Mensch in den Alpen. Deswegen findet dieses Kriterium gar nicht statt. Oder der Verbrauch für uns ist eigentlich viel wichtiger, die Reichweite. Also wenn jetzt ein Motorrad ganz wenig verbraucht, aber nur einen ganz kleinen Tank hat, dann muss das in den Alpen nicht toll sein, dass es wenig verbraucht, sondern ich komme trotzdem vielleicht nicht weit. Also es zählt nur die Reichweite. Der Verbrauch wird natürlich ermittelt, aber die Reichweite geht in die Bewertung mit ein. Oder die Inspektionskosten, so Sachen lassen wir einfach weg. Oder Preistestmotorrad, das ist hat eine untergeordnetere Rolle. Also die wird nicht bewertet wie bei unserer 1000-Punkte-Wertung. Oder gerade Auslaufstabilität, sehe ich gerade noch. Alles so Kriterien, die wir bei der 1000-Punkte-Wertung, wo wir wirklich alle Fahrzustände testen wollen, spielen jetzt in den Alpen weniger eine Rolle. Auf der anderen Seite zum Beispiel Ansprechverhalten spielt eine viel größere, übergeordnetere Rolle. Also aus jeder Kehre muss man aus dem Schiebebetrieb Gas anlegen und dann kann eine harte Gasannahme viel störender wirken, wie wenn man auf einer Landstraßenrunde mit weit gezogenen Kurven mit so einem Motorrad fährt.
Also ist die Gewichtung auch nochmal eine andere einfach?
Genau, also es gibt Kriterien, die einfach viel, viel wichtiger sind in den Alpen und die bewerten wir auch viel extremer oder halt, ja.
Ja, ich sehe noch Durchzug in 2500 Meter Höhe über Normal Null ist zum Beispiel auch was natürlich genau, im normalen Vergleich das nicht so vorkommt.
Das hatte damals angefangen auch noch mit den Vergasermodellen, die teilweise für diese Höhe nicht abgestimmt waren, aber auch die Einspritzer. Es gab auch am Anfang viele Einspritzer, die gar kein richtiges Kennfeld für diese Höhen hatten und hatten dann auch eher Startprobleme oder also von der Laufkultur her halt Probleme.
Was auch ganz wichtig ist, das Bremsen bergab mit Sozius, das ist letztendlich auch eine ganz spezielle Alpenmaster-Kategorie. Also wo man wirklich, also letztendlich genau wie du es gerade gesagt hast, diese Durchzugsgeschichte über 2,5, dann auch der Durchzug bergauf, also das aus der Kehre raus auch zu zweit. Also man versucht schon jetzt so ein bisschen so eine Härte, diesen Härtefall Alpen fahren, dann auch im Test nochmal bestmöglich zu erfassen, dass man sagt, das Motorrad wird hier besonders gefordert, zum Beispiel mit Gepäck, mit Sozius und dann will man halt bergauf fahren und bergab bremsen und wie funktioniert das da unter diesen verschärften Bedingungen halt und da, ja, wie Carsten es gerade gesagt hat, da unterscheidet sich das doch schon eben vom Top-Test, wo das Ganze halt standardisiert auf Normalfahrt halt ist und hier Alpen. Ich meine, letztendlich genauso wie, wir sehen es ja auch da immer wieder, die Erprobungsfahrten, irgendwelche Erlkönige, irgendwelche Prototypen, die auch dann parallel mit uns unterwegs sind, wo die ja auch
vor 10 und
ja, genau, nach 4. Auch wieder der Tipp für die Fotografen, wenn man was sehen will, vor 10, also nach Sonnenaufgang gleich direkt los und dann fährt einem der neue Erlkönig da vor der Nase rum. Aber da merkst du halt auch, dass letztendlich der Fahrzeughersteller oder die Fahrzeughersteller auch genau dieses Augenmerk drauflegen und sagen, hey komm, mein Fahrzeug soll auch unter Extrembedingungen bestmöglich funktionieren. Und das ist auch so ein Testmuster von uns dann halt. Ne?
Da gibt es ja auch gleich 2, 3 Beispiele. Also zum Beispiel der Durchzug bergauf. Da kann so ein Supersportler mit seiner langen Übersetzung schlechter abschneiden wie ein deutlich leistungsschwächeres Motorrad mit einer kurzen Übersetzung. Also hat schon mal dort eine andere Fahrzeugkategorie einen Vorteil. Oder Bremsen bergab. Viele ABS-Systeme waren halt früher so appliziert, dass sie auf der Ebene perfekt funktionieren, also mit Abhebererkennung. Aber bremst man bergrunter mit einer anderen Schwerpunktlage, wo noch ein Sozius drauf ist oder Gepäck, plus bergab, dann kann so ein Fahrzeug deutlich mehr zum Stoppie neigen, was es in der Ebene gar nicht macht. Mhm. Und in den Alpen fährt man halt meistens nur bergauf und bergrunter und deswegen diese 2 Fahrzustände halt einfach noch mit abdecken.
Aber das heißt auch, dieses ganze Kapitel Sozius was sonst beim Top-Test, glaube ich, unter Sozius irgendwie alles subsumiert wird, ist hier nochmal ein bisschen differenzierter, genauso wie Gepäck einfach, was man sonst ja im normalen Vergleichstest schon auch mit berücksichtigt, aber durch die Gewichtung ist das schon nochmal...
Genau, weil ja. Viele fahren halt, was heißt viele, es gibt viele, die fahren auch mit Sozius in Urlaub oder haben natürlich auch Gepäck dabei. Ansonsten, wenn man seine Sonntagsrunde macht auf der Alp, dann hat man vielleicht nicht immer komplette Gepäckausrüstung ja, dabei. Und
manche
deswegen,
schon.
Ja, manche schon, aber in den Alpen findet es einfach mehr statt ja. Und deswegen diese spezielleren Messwerte. Und wie gesagt, durch Beladung ändern sich einfach manche Fahrsituationen.
Also final, wenn du es jetzt nochmal so betrachtest, wir kommen ja jetzt gerade vom Alpenmasters, vom Stiftsberg auch halt zurück. Und wenn du halt guckst, wie die Leute... Also wie die Motorräder bepackt waren, also wie die meisten halt unterwegs waren, dann musst du halt sagen, so wie der Test jetzt konzipiert ist, der ist dann schon sehr nah an der Realität. Ne? Weil das letztendlich genauso auch die Fahrzeuge, also nicht Fahrzeuge, also die Motorräder dann auch da bewegt werden. Du hast halt häufig ne, die Leute, die zu zweit unterwegs sind, die halt auf jeden Fall viel Gepäck haben und ne, vom Gefühl her, also jetzt so der gefühlte Wert, 70-80% der Motorräder sind eben auch, werden so bewegt halt ne, in voller Beladung. Wo du jetzt gerade bei deinen Beispielen warst, das ist mir ja noch einfach aus deinen Erzählungen immer noch im Kopf, dass du auch solche extremen, was heißt extrem, aber solche schwierigen Situationen dann halt auch am Berg rauskitzeln kannst, wo ein Motorrad dann von der Konstruktion her auch die eine oder andere Schwäche hat. Das war ja damals mit Triumph und dem Kiltschalter vom Seitenständer, glaube ich, ne?
Genau, wir hatten schon auch hin und wieder mal so spezielle Fahrsituationen aufgedeckt. Damals waren wir auch noch auf einem speziellen Testgelände und haben da auch mit Beladung die Schräglagenfreiheit gemessen. Und da gab es eine Triumph zum Beispiel, die hatte den Seitenkillschalter, der war quasi horizontal nach vorne ausgerichtet. Und wenn man jetzt in großer Schräglage an den Schalter kommt, dann ist das Motorrad ausgegangen. Und das ist natürlich ungeschickt, also bei voller Schräglage ging das Motorrad aus. Haben die dann danach geändert und den Schalter halt nach hinten gedreht. Oder wir hatten auch schon bei einem Motorrad mal Bremsenprobleme. Nachher kommen wir vielleicht noch auf die Elektrofahrzeuge. Aber wenn schwere Motorräder bergrunter viel gebremst werden, dann gibt es halt da Airfading, wie jetzt auf der normalen Landstraßenrunde.
Ja. Ja, ich wollte gerade eben noch einhaken, weil wir jetzt über den Durchzug in dieser Höhe gesprochen haben. Oder gerade du, Carsten, hast ja jetzt so den Überblick. Ist es tatsächlich noch ein Thema, dass man den Leistungsverlust spürt oder sind diese Einspritzer mittlerweile so... Also, weil ich aus eigener Erfahrung, ganz ehrlich, ich habe es noch nie gemerkt. Ich weiß natürlich, dass es ein Thema ist, gerade bei Vergasern. Ja. Aber ich war halt immer mit vergleichsweise modernen Einspritzern unterwegs, wenn ich in solchen Höhen war, deswegen...
Wie gesagt, das ist mittlerweile kein Thema mehr, also die Fahrzeuge funktionieren alle durch die Bank perfekt, aber es hat begonnen zum einen mit den Vergasermodellen am Anfang und mit den ersten Einspritzern, da hatten wir bis vor 8 Jahren hatten wir auch noch definitiv bei manchen Fahrzeugen Probleme. Wir lassen aber diesen Wert einfach drin. Das ist ein Durchzugswert auch, der nicht nur die Laufkultur so widerspiegeln soll, auch sondern dieses Durchzugsvermögen von dem Fahrzeug in dem höheren Gang. Nicht jeder, klar, wir haben den einen Wert, zweiten Gang steil bergauf und der andere ist in dieser großen Höhe, aber man fährt auch viel, oftmals sagen wir, in einem höheren Gang und dadurch messen wir einfach vergleichbar für alle Fahrzeuge das Durchzugsvermögen im letzten Gang. Was wir auch bei unserem normalen Test machen, nur natürlich nicht in großer Höhe.
Aber ich glaube schon, wenn ich jetzt überlege, gerade wenn du beim Stiftser Joch, wo du ja dann auf 2,57
ja.
Wenn du auf diese Höhe fährst, also gerade wenn du dann so über diese 2,5 fährst, so meine Erinnerung jetzt an dieses Jahr, schon das Gefühl gehabt, dass in dem Augenblick, wenn du so über 2,5 fährst, dass bei dem einen oder anderen Motorrad dann doch so bei der Gasannahme ist dann doch so den einen oder anderen Ruckler mal geben kann. Also, dass da diese Kennfeldabstimmung, wie du es gerade gesagt hast, dann doch nicht so super exakt ist. Also, es kann ja schon vorkommen, dass der ein oder andere da...
Also, du hast auf jeden Fall einen Leistungsverlust, den du aber nicht, sag mal, so arg spürst. Deswegen machen wir trotzdem diese Messwerte, um einfach einen Wert zu haben. Aber früher gab es, sag mal, noch mehr Auffälligkeiten, dass es das Gas nicht sauber angenommen hat. Also, die Bedüsung hat vielleicht nicht gepasst für die Höhe oder wie gesagt, das Kennfeld war nicht perfekt angelegt und die Motorräder haben ganz schlecht gestartet in der großen Höhe und diese Effekte finde ich, spürt man nicht mehr so arg. Leistungsverlust haben sie alle und deswegen machen wir nach wie vor diesen Wert in großer Höhe.
Aber so ganz sensibel kannst du doch schon die eine oder andere Abstimmung unterhalb der oder innerhalb dieser Hersteller schon aufspüren und sagen, jetzt die spricht deutlich sauberer an als jetzt ein anderes Modell.
Ja.
Also zwar nicht so, dass es so extrem ist wie früher, aber spürbar ist schon das ein oder andere, wo vielleicht noch nach oder wo man konstruktiv nochmal nachlegen könnte.
Ja, was auch noch eine Besonderheit ist, ihr misst ja auch immer die Lautstärke im Vorbeifahren. Das ist doch auch wieder so ein Thema. Also wir werden später vielleicht noch kurz auf diese ganze Lärmthematik, Stichwort Tirol und so, 95 Dezibel. Aber da sieht man ja tatsächlich, dass dieses Standgeräusch, was immer eingetragen ist, was Grundlage ist für diese Regelung, dass das ja gar nichts so mit der Realität zu tun hat. Habt ihr das von Anfang an auch gemessen oder kam das jetzt tatsächlich so erst die letzten Jahre dazu, dass ihr gesagt habt, in den Alpen wird es ein bisschen enger, die Gemeinden sind lärmsensitiver geworden?
Eigentlich kam es mit der Regelung, mit der Tirol-Regelung. Aha, okay. Also,
ach so, genau, doch erst so.
Ja, also wir hatten ehrlicherweise den Lärm davor nicht gemessen, aber haben es mit dieser Regelung angefangen zu messen und hatten klar das Standgeräusch einfach überprüft, was im Fahrzeugschein eingetragen ist. Aber wir wollten einfach auch noch eine praxisgerechtere Messung. Und seit sie die Geräuschmessung mit Euro 4, meine ich, mal geändert haben, und die ist jetzt relativ kompliziert, haben wir einfach wieder eine ganz normale Praxismessung eingeführt. Einfach eine Beschleunigung aus der Kehre im zweiten Gang ab 50 km/h und nach einer gewissen Wegstrecke in einem gewissen Abstand steht der Jörg und misst, wie ich jetzt da vorbeifahre. Und wir messen einfach die Lautstärke. Ja. Und es ist unabhängig davon, wie stark das Fahrzeug beschleunigt. Wenn es stark beschleunigt, ist auch logischerweise an der einen Stelle ein bisschen schneller, wie ein Fahrzeug, das schlechter beschleunigt. Und bei der offiziellen Geräuschmessung ist es mittlerweile so, dass man mit einer ganz genauen Eingangsgeschwindigkeit in einem gewissen Gang fahren muss, um einfach nur in einem Beschleunigungsfenster zu bleiben. Also kann sein, dass man mit einer GS im vierten Gang mit 38,8 beginnt zu beschleunigen, mit einem anderen Fahrzeug, das schlechter beschleunigt, beschleunigt man mit 45,7 in einem anderen Gang. Und das ist zu kompliziert. Wir machen einfach Praxis. 50 aus der Kehre raus.
Ja.
Und dann nach 10 Metern wird gemessen.
Also deshalb, wie du es gerade gesagt hast, Ferdinand, wir müssten jetzt schon da auch tatsächlich auf das Thema Lärm halt kommen, weil das tatsächlich, das merken wir auch vom Leserfeedback her, dass das immer stärker in den Fokus, jetzt gerade durch diese Tirol-Geschichte in den Fokus gerückt ist, dass die Leute tatsächlich ja Kaufentscheidungen davon abhängig machen und sagen, ist das Motorrad jetzt für die Tirol, fürs Hahntenjoch zu laut? Kaufe ich das jetzt? Ja, nein. Also das heißt, da ist schon diese Forderung auch so ein bisschen an uns, nicht nur ein bisschen, also schon sehr massiv an uns herangetragen worden, dass die diese Tests haben oder auf jeden Fall die Lautstärkeangabe, die Standgeräuschangabe, die wird erwartet. Und auch, dass wir das Thema Lautstärke, Lärmentfaltung natürlich auch thematisieren, auch in unseren Tests erfassen. Und Tendenz ist ganz klar, laute Motorräder abstrafen. Also es geht mittlerweile schon in der Leserschaft so, dass die da so einen Maluspunkt dann halt haben wollen. Und bei uns kam jetzt eben, wie Carsten das erzählt hat, wie wir unser Testverfahren dann halt aufgestellt haben. Wir wollten dann halt auf der einen Seite sagen, okay, wie kriegen wir einen praxisrelevanten Wert hin? Also jetzt nicht so einen errechneten Wert hin, der jetzt beim Fahrgeräusch zum Beispiel durch diese, ja, durch diese Euro 4, jetzt auch Euro 5 Regelung, also letztendlich ein reiner Rechenwert ist, der da ja dann halt mit 77 Dezibel angegeben wird. Und dann haben wir gesagt, nee, wir messen das jetzt so, dass es halt, wie wäre jetzt der Radfahrer oder der Spaziergänger im Alpenraum, mit welchem Lärm, mit welchem Dezibelausstoß wird er dann halt belastet oder konfrontiert. Und so war dann eben dieses Messverfahren, dass wir es so aufgestellt haben. Und was dann eben dieser interessante Nebeneffekt halt ist, ich glaube, das hat auch dieses Jahr ganze Messprozedere nochmal rausgestellt, dass dieser Tirolwert, also dieser Standgeräuschwert, der da zugrunde gelegt ist, diese 95 Dezibel drüber, die dann halt nicht mehr zulässig sind, dass die letztendlich in der Praxis gar keine Relevanz haben. Also sprich, ein Fahrzeug, was über 95 Dezibel laut ist im Standgeräusch, heißt nicht automatisch, dass es auch im Fahrzustand so laut sein muss, sondern da hast du dann halt natürlich Beschleunigungsvermögen etc. pp. Hast du natürlich dann wieder einen anderen Output dann halt im bei der Fahrgeräuschmessung.
Also wir haben jetzt hier auch nur, ich habe es jetzt hier vorliegen, sind nur ein paar der Gruppen, aber da sieht man auch schon, als Beispiel, die Ducati Scrambler hat laut Hersteller 93 dB Standgeräusch und ihr habt sie gemessen, Beschleunigung aus der Kurve mit 81 gerade mal.
Ja, du hast, genau, ja. Das ist unser Praxistest, genau. Mhm. Also auf der einen Seite messen wir das Standgeräusch nach und das Fahrgeräusch ist in der Tat auch bei allen Fahrzeugen deutlich leiser, aber so wie der Jörg gesagt hat, es gibt Fahrzeuge, die sind vom Standgeräusch über dem Limit, müssen aber im Fahrgeräusch nicht lauter sein wie Fahrzeuge, die unter dem Limit sind.
Was so eigentlich so das Kernelement dieser Messung ist, du hast das Standgeräusch, was halt bei einigen Fahrzeugen sehr hoch ist, bei anderen Fahrzeugen niedriger angegeben ist und dann hast du im Fahrzustand, also wenn wir jetzt unseren Praxisfahrmesswert nehmen, kann es halt sein, dass dieses im Standgeräusch laute Fahrzeug im Fahrzustand aber leiser ist als ein Fahrzeug, was ein leiseres Standgeräusch hat. Ist jetzt ein bisschen komplex und kompliziert, aber
wir müssen es jetzt auch nicht überstrapazieren.
Nee, wir wollen es nicht überstrapazieren, aber also wie gesagt, um dann Punkt und Knopf dran zu machen, es wird dann halt von Leserseite her jetzt gefordert, dass wir das Thema Lärmemissionen dann halt aufgreifen und für uns ist es jetzt bis zum Zeitpunkt jetzt und klar, wir entwickeln halt auch das ein oder andere Verfahren halt weiter, aber für uns ist das jetzt hat das eine relativ relevante Aussagekraft, dass wir halt sagen, okay, wir messen auf jeden Fall die Fahrzeugangabe, die Herstellerangabe zum Standgeräusch nach und wir gucken, wie der Praxiswert ist.
Und ganz wichtig ist auch, also das Geräusch liegt in der Gashand, also man kann mit dem Motorrad leise fahren und man kann laut fahren. Also am Ende, wenn ich ein Motorrad nur im Begrenzer daher drehe, dann wird es immer einen nerven. Ja. Und trotzdem gibt es aber bei den Fahrzeugen Unterschiede. Manche Ducatis, die kann man leider nicht richtig leise fahren. Also wenn ich da einen sechsten Gang reinmache bei einer Panigale, dann ist die eigentlich immer noch relativ laut. Während ich bei einer anderen Maschine im sechsten Gang eigentlich sehr leise vor mich hin schnuppern kann.
Ja, du kannst ja jetzt ganz konkret die Gruppe, die wir jetzt auch dieses Jahr mal halt Masters hatten, das war halt die M1000R,
die BMW und die Street Fighter,
und die Street Fighter V4S. Und da hat sich's wirklich ganz klar gezeigt. Also beide Motorräder ja relativ identisch ausgestattet, auch von der Leistung her. Und du konntest, das hat auch jeder Tester, jeder Fotofahrer, auch von den internationalen, von unseren internationalen Gästen, die haben alle gesagt, es ist Wahnsinn, wie du halt wie leise du mit einer BMW noch entspannt dann halt auch durch Ortschaften fahren kannst, weil du schaltest einfach einen sechsten Gang rein und rollst mit einem relativ monotonen, leisen Fahrgeräusch dann halt auch durch eine ruhige Gegend halt durch, während die Ducati dann halt für alle schon auffällig lauter war und es auch viele als störend empfunden haben. Letztendlich dann auch wieder ein Appell an die Fahrzeughersteller, da irgendwas zu machen. Also auf jeden Fall zeigt ja das eine Beispiel, es geht. Also man kriegt ja schon irgendwas hin.
Ich will noch zwei, also bevor wir es wirklich den Knopf dran machen, noch zwei Punkte. Ja, wir wissen, in Tirol, nicht ganz Tirol ist gesperrt, das muss man immer wieder dazu sagen. Genau. Es sind ein paar wenige Straßen, aber halt gerade die schönen Straßen natürlich, aber es ist nicht ganz Tirol gesperrt. Genau. Und das andere, was finde ich eigentlich das Interessanteste an der ganzen Tabelle ist tatsächlich, dass die Energica mit das lauteste Motorrad war bei der Beschleunigung aus der Kurve mit 89 Dezibel. Jeder, der sie schon mal gefahren ist, ich bin vor ein paar Jahren schon mal die Naked Bike Variante, bin ich auch schon gefahren, weil so die populäre Meinung ist ja immer, Elektro ist leise. Also leise ist es nicht unbedingt. Also es ist jetzt nicht die Lösung für die lärmgeplagten Regionen, dass alle auf Elektromotorräder umsteigen.
Man muss klar sagen, wenn ich jetzt mit dem Verbrenner durch die Alpen fahre und ich rede die Gänge aus und ich bin ganz weit entfernt, dann höre ich den Verbrenner. Ja. Das Elektrobike höre ich nicht. Also nicht so arg wie den Verbrenner. Das ist, muss man schon sagen. Aber, und das ist das, was wir hier rausgemessen haben, das Elektrofahrzeug muss nicht leise sein und gerade im Fall von der Energica mit Kettenantrieb sind die Fahrgeräusche extrem laut gewesen. Vor allen Dingen im nahen Bereich, wenn man in der Nähe vom Fahrzeug ist und wenn man mit dem Fahrzeug einfach beschleunigt, es ist sehr laut vom Sekundärantrieb her und vom Getriebe.
Und dann kleiner Nebensatz dazu auch noch in einem Frequenzband, was dann auch noch als extrem unangenehm empfunden wird. Also jetzt ein Boxer oder ein schöner V4, der klingt dann halt so ein bisschen sonorig, bassig. Also der ist ja auch für Musikliebhaber ist ja der Bass deutlich angenehmer zu hören als jetzt irgendwas Schrilles. Und die Energica, die ist nicht nur laut, sondern die ist dann halt auch nach einem sehr hohen Frequenzbereich dann halt laut so. Und was hatten wir da irgendwie? Jeder hat gesagt, da fallen mir jetzt gleich die ganzen Plomben raus. Und das war dann halt schon.
Ja.
Not amusing.
Finde ich somit die interessanteste Erkenntnis, ehrlich gesagt. Also, ja. Aus dem Messprozedere, ja. Was mir jetzt so mit Rückblick vor allem auf die vergangenen Alpenmasters, also wir müssen jetzt, glaube ich, nicht alle aufzählen, aber es fällt schon auf, bis auf drei Ausnahmen waren es eigentlich immer Reise-Enduros. Könnte man ja sagen, ist logisch, weil die haben viel Federweg, komfortabel, haben meistens auch durchzugsstarke Motoren.
Es ist einfach das beste Konzept in den Alpen, muss man sagen. Und zwar meistens noch ein Zweizylinder. Also wir hatten einmal einen Vierzylinder als Sieger überhaupt. Ansonsten, und natürlich noch die V4 jetzt mit der Multistrada, klar. Aber ansonsten hat man immer Zweizylinder, mal einen Dreizylinder. Eine Reise-Enduro hat den besten Komfort, hat einen durchzugsstarken Motor. Am Ende ist das schon das beste Konzept
für die Alpen. Ist das ketzerisch gefragt, dann nicht auch irgendwie ein bisschen schwierig bei der Auswahl, wenn man eigentlich weiß, es wird sowieso eine Reise-Enduro irgendwie?
Deswegen ist ja der Vorteil, dass wir diese Kategorien vorher in einem Test durchtesten. Also wenn einer keine Reise-Enduro will und er will mit aller Gewalt einen Scrambler oder irgendwas, dann haben wir diese Klasse auch mitgetestet und dort wird knallhart getestet nach den Messwerten, nach der Bewertung, nach der Reichweite. Also einfach diese fahraktiven Geschichten werden da komplett abgehandelt und zwar in allen Kategorien. Und so wie wir eingangs gesprochen haben, dann gibt es einen Finalist oder einen Sieger aus der jeweiligen Gruppe und die treffen im Finale aufeinander. Und dass dann am Ende meistens eine Reise-Enduro gewinnt, okay. Aber trotzdem werden ja die anderen Motorräder auch davor beschrieben, welche Vorzüge sie haben. Und es muss ja nicht auch für jeden immer der Gewinner des Alpenmasters das persönlich beste Motorrad sein.
Ja, das ist ja die grundsätzliche Problematik.
Das ist auch, wie Carsten das gerade gesagt hat, also du hast ja in der Vorrunde dann oder beziehungsweise vermeintlich schwächeren Motorräder, die jetzt dann auch traditionell im Finale dann halt nicht ganz oben stehen. Aber auf der einen Seite kommen sie ja dann doch schon die ein oder andere, nicht nur die ein oder andere, sondern aus jeder Fahrzeuggattung kommt ja tatsächlich ein Motorrad ins Finale rein. Eben auch von den Kleinen und ob das jetzt ein Sportler ist oder halt ein Naked Bike in der 48 PS-Klasse oder auch noch was Kleineres mal irgendwann wieder. Die sind ja dann erstmal im Finale mit dabei und dann ist es auch tatsächlich interessant und das finde ich auch, wenn ich jetzt so ein bisschen schon mal so über das Finale jetzt von 2023 nachdenke, da ist es dann doch schon wieder interessant, dass nicht automatisch nach so einem Schlüssel das Ganze halt abläuft, dass du sagst, okay, das ist jetzt keine Reise-Enduro, die fliegt auf jeden Fall als erstes raus. Oder das ist jetzt ein super potentes Naked-Bike, das fliegt als nächstes raus. Und dann halt das, sondern das ist dann doch interessant, jetzt klar halt mit den Stimmen der Jury, dass da dann doch das ein oder andere Motorrad 1, 2, 3 Positionen weiter nach vorne rutscht, als man es selbst persönlich so erwartet hat.
Können wir denn eigentlich die Siegerin schon vorwegnehmen? Ja, gut. Weil eigentlich, wenn der Podcast rauskommt, ist das Heft am Kiosk.
Ist eigentlich alles geschwätzt. Ja. Also jeder, der am Freitag das Heft kauft und den Podcast am Samstag, der anschaltet und anhört, der weiß dann ganz genau und sagt, was reden Sie jetzt um heißen Brei herum?
Ja, genau.
Ich gebe diesen Ball ganz knallhart weiter in das Spielfeld von Carsten. Das kann er machen. Aber nee, im Prinzip können wir ausplaudern, welche Motorräder jetzt im Finale sind und welche dann auch tatsächlich in der Platzierung. Er wird nervös.
Carsten wird jetzt nervös. Jetzt klappt er seinen Laptop wieder auf.
Nein.
Jetzt muss er doch nochmal nachschauen.
Ich kann es auch aus dem Kopf machen. Ja. Na gut, wir können ja oben anfangen. Also Finale war die
Scrambler Icon,
genau. Die ist auch als erstes rausgeflogen. Klar, mit dem etwas schwächeren Motor, mit der nicht so hohen Reisekomfort gesegnet, Sozius auch nicht so pralle. Und na gut, deswegen ist sie relativ früh ausgeschieden. Dann hat man im Finale noch die Energica Xperia als Elektrobike. Voll ausgestattet mit Koffern und einer relativ hohen Reichweite und einem relativ starken Motor.
Und auch als Elektrobike jetzt, zusammen auch mit der Zero, da sind die ja zum ersten Mal auch in diese Adventure-Bike-Kategorie gegangen, weil genau. Vorher war es ja, Ferdinand, du hast ja auch gesagt, du bist ja mal als Naked-Bike gefahren.
Ja.
Und jetzt die Xperia, wie auch die Zero DSR-X, das sind ja jetzt zum ersten Mal die so ein tatsächlich wie so Crossover,
ja, genau.
Reise-Enduro-Format, also letztendlich wie so eine Tracer oder wie, ja, im Prinzip auch eine V-Strom oder wie eine Super Adventure oder eine Tiger Explorer, die haben jetzt schon ein ähnliches Format, aber halt Elektro, ne? Klar.
Ja, und die Energica ist am Ende letztendlich schon über die Reichweite abgewählt worden. Und
215 Kilometer Reichweite Pässe habe ich hier
wenn
noch.
Wenn man sehr verhalten fährt, also ja. Es gibt ja verschiedene Modi, klar, jeder, der sich drauf hockt, will natürlich den Sportmodus probieren. Im Sportmodus kommt es auf keinen Fall 215 Kilometer ja. weit. Und wenn man im Eco-Modus rumfährt oder im Standardmodus, dann kommt man mit sparsamer Potti-Bewegung kommt man dann 215 Kilometer weit. Gut, und
dann kam das Überraschungs. Also, dann kam, was ich gerade schon genau, gesagt habe, die Überraschungsgeschichte, die für mich, dass die da rausgeflogen ist.
Ja, ja. Das war die KTM Adventure, also KTM 890 Adventure R, die ist quasi vor zwei Naked Bikes rausgeflogen. Und zwar, weil die ein bisschen zu extrem war. Also es war ja die R-Version und die hat sehr straffe Federelemente, also von der Dämpfung her sehr straff, hatte ein bisschen eine Offroad-orientierte Bereifung. Es war für viele ein einfach zu mächtiges Motorrad, das aber auch nicht harmonisch fährt. Also wir kommen nachher noch auf andere mächtige Motorräder, aber es war vom Fahrverhalten nicht so geschmeidig wie andere Fahrzeuge in dieser Gewichtsklasse, oder? Ja.
Aber da kann man jetzt auch letztendlich nochmal dann halt eingrätschen und sagen, das Fahrzeug, es gibt garantiert genügend Fahrer, die halt sagen, genau das ist mein Fahrzeug. Eben diese doch spitzere Konfigurierung, also die auch ganz klar Richtung Offroad oder auch mal schlechtere Straßen zielt. Also jetzt auch von ihrer Platzierung her ist sie für viele Fahrer, steht die deutlich weiter vorne.
Also ich finde, sie ist ganz schön weit gekommen dafür, dass die ja eigentlich, also wer sich eine Adventure Air hauptsächlich für Pässe kauft, für Asphaltpässe, ja, ist halt yeah, einfach... Ja.
Genau, aber spitz konfiguriert.
Ja, es ist sehr spitz konfiguriert. Ja,
es ist spitz konfiguriert, ja. Aber ich meine, jetzt kommen wir als nächstes, kommen wir zur M1000R.
Und die ist noch spitz konfiguriert.
Und die ist ja noch spitz konfiguriert halt. Ne? Und ich sag mal, die kannst du jetzt mal ganz blöd und hart gesagt, kannst du ja noch weniger ausfahren als jetzt der KTM. Also jetzt ja, gerade im Alpenraum
auch wieder.
Halt. Ne? Das ja. ist, da wird's dann halt, deshalb meine ich ja, oder wie du es ja gesagt hast, also jeder muss da irgendwo auch so von den Platzierungen unabhängig so seinen persönlichen Favoriten finden. Und wenn ich halt sage, okay, ich habe jetzt halt die M1000, die halt zwar super, also ein super Paket an Assistenzsystemen hat, die super smooth anspricht, wie wir es vorhin auch schon hatten, die du selbst im sechsten Gang da, also ruckelfrei dann auch bei niedriger Geschwindigkeit bewegen kannst, die einen saugeilen Antritt hat, ist alles ganz klar. Aber dann sagt der andere, ja, und wo machst du das Gepäck hin? Und wo hockst sich deine Sozia drauf oder dein ja. Sozius drauf? Und selbst da, wir hatten ja noch nicht mal irgendwas, da konnten wir ja auf den Bergabwert bremsen, nicht ermitteln oder bergaufwärts beschleunigen.
Weil's nicht ermitteln,
weil der Fabian sich nicht hinten draufsetzen wollte, ja. weil es keine Rasten gab und auch kein Sozius-Plätze.
Warum nicht?
Wir haben dann auch versucht, Chefansage zu machen, aber er hat sich echt gesträubt. Das wird noch Folgen haben.
Na gut, danach ist das nächste Naked Bike rausgefallen mit der Suzuki 68S. Und dann sind wir eilig bei dem großen. Das
sind schon die Top 3 eigentlich,
oder? Ja, das sind die Top 4. Dann kommen die aber die Reise-Enduro-Kategorie oder Crossover. Und da kommt dann die BMW R1250 GS Adventure. Die war auf Platz 4. Das Motorrad ist eigentlich ein super Motorrad für die Alpen, vor allen Dingen in der Basisversion, hat ja auch schon etliche Male das Alpenmaster gewonnen. In der Adventure-Version, wer ganz gut fahren kann und wer sich vor dieser Masse nicht so beängstigt fühlt, der kommt auch mit dem Fahrzeug richtig gut zurecht. Aber man muss einfach sagen, es ist einfach noch mächtiger wie die normale und für viele ist es einfach eine Tick zu groß, ja. eine Spur zu groß.
Und da auch... Ferdinand, du hast ja schon gesagt, also wir wechseln ja immer wieder die Location durch und das ist jetzt auch tatsächlich so ein bisschen dem, ja, ich will nicht sagen geschuldet, aber das Stilfser Joch ist ja, ne, also jeder, der es kennt, der weiß halt, das ist jetzt sehr speziell zu fahren. Das gilt ja für viele auch so als der legendärste Pass mit diesen 48 Kehren, die es da von Trafoi hochgeht und die wirklich extrem eng sind, die auch diese Überhöhung oder halt dann diese, also wenn man da in der Kehre stehen bleibt, weil vorher man das Wohnmobil stehen bleibt und man versucht dann irgendwie den Fuß nach unten zu stellen und da kommt nichts, weil dann einfach auch kein Asphalt mehr da ist, dann willst du eine 1250 GS Adventure, die willst du dann nicht richtig halten.
Wenn hinten gehupt wird. Mach mal die Kehre frei.
Wenn der Porsche von hinten hupt, dann wirst du dann nervös und dann willst du eigentlich nur noch runterschmeißen, den Berg.
Hat man ja alles schon. Ja. Da habe ich einmal aufgehoben, der in der Kehre umgefallen war. Und dann hat er gemeint, ah Mist, du, jetzt seine Kumpels sind oben und jetzt auf die Seite gefallen. Ich, ja, egal. Ja, aber er ist ja schon zwei Kehren weiter unten auf der anderen Seite umgefallen. Also er lag schon innerhalb von zwei, drei Kehren halt auf beiden Seiten. Ja, und von dem her ist so eine GS Adventure, und das ist auch das Gute bei dem Alpenmaster, muss man auch nochmal betonen, das ist eine Momentaufnahme und das ist da, wo wir auch testen, wo wir das Alpenmaster austragen. Und so kann es auch mal zu anderen Ergebnissen kommen, wenn wir am Stiefsjoch sind im Vergleich zu den französischen Alpen. Und hier fällt die GS Adventure am Platz 4 raus. Ist ein super Motorrad, aber für viele vielleicht ein bisschen zu mächtig. Und dann bleiben zum Schluss drei Motorräder über, das war die Tracer 9 GT Plus.
Dann der Vorjahressieger.
Und dann der Vorjahressieger Multistrada V4S und die V-Strom 800DE. Und das ist genau das, was ich gerade gesagt habe mit der Momentaufnahme oder was auch der Jörg sagt. Am Stiefsjoch Joch sind es einfach enge Kehren, viele Kehren, überhöhte Kehren, sehr holpriger Belag. Und somit hat die V-Strom gegenüber der Multistrada den Test gewonnen. Anders wie in den letzten beiden Jahren, wo die Multistrada Sieger war, war es dieses Jahr wieder schön, auf so einem verfrickelten Pass mal ein günstigeres und leichteres Motorrad als Sieger zu küren.
Ist das deswegen vielleicht auch, weil, die kann man vielleicht doch nochmal nennen, die ersten beiden Jahre hat nämlich die Suzuki V-Strom 650 auch gewonnen. Auch am Stiefser Joch.
Genau.
Gibt's da einen Zusammenhang?
Da gibt es auf jeden Fall einen Zusammenhang, auf jeden Fall, weil damals waren wir am Stiefser Joch. Wie gesagt, das war das erste Mal. Wir hatten auch damals schon eine L50er GS dabei und war ja schon damals so,
dass. Weil die spätere GS dann schon auch nochmal gewonnen hat am Stiefser Joch, genauso wie.
Genau.
Nee, da hat immer nur die GS gewonnen. Naja, egal.
Ja, aber ja, in dem ersten Jahr war es auf jeden Fall so. Ja. Wir hatten selbst damals eine L50er GS dabei und wir hatten dort getestet und es ging um den Sieger und am Ende war es klar, ey, die 650er ist eigentlich das perfekte Motorrad für hier an dem Pass. Bei den engen Kehren, also und es war auch gut so und somit gibt es auf jeden Fall Parallelen. Ja,
da schließt sich der Kreis.
Ja. Ja, wie du es ja auch gerade gesagt hast, also wenn auch immer zwischendurch mal wieder eine GS auch gerade speziell am Stiefsjoch gewonnen hat oder da eben das Siegermotorrad war, in dieser Gruppenkonstellation kann es ja schon sein. Also wie gesagt, damals war halt die 650 V-Strom war diese Universalwaffe und dann auch wirklich vom Budget her, dass du sagst, du kriegst jetzt wirklich ganz, ganz viel Motorrad, ganz, ganz viel Fahrspaß für einen schlanken Tarif. Und genau das hat sich jetzt wieder fortgesetzt und so in den Jahren dazwischen, also jetzt gerade speziell, wenn man halt auf Suzuki blickt, da war halt nichts. Ne? Also da war eben nicht das Modell dann eben, also jetzt gerade im Adventure, im Reise-Enduro-Bereich, klar, die V-Strom gab es ja noch im Verkauf und, aber ne, da auch wieder das Prinzip, das Prozedere vom Alpenmaster, dass du baust ja nicht jedes Jahr immer wieder den gleichen Gruppenvergleich auf, sondern mischt es halt durch. Es kommen dann wieder neue Fahrzeuge, neue Marken, neue Modelle dann halt rein. Und dann war das halt auch in diesen Jahren, dann war halt tatsächlich die GS das beste Konzept. Und ja klar, die Adventure war jetzt das extremere Fahrzeug, aber mit der normalen GS hast du da auch deinen besten Fahrspaß. Und du siehst ja auch, dass die Multistrada, die ja letztendlich dann auch damals gegen die GS gewonnen hat, 2021 war es, glaube ich, da hatten wir, dass die Multistrada zum ersten Mal Sieger geworden. Jetzt hätte sie zum dritten Mal Sieger werden können. Aber sie war auch bis zum Schluss, und das hast du auch bei der Final-Jury halt, bei der Abstimmung halt gemerkt, die war bis zum Schluss, war die für alle ein perfektes Motorrad. Also es war dann wirklich, also diese Top 3, da muss man echt sagen, das ist so, also wir hatten es ja eingangs erwähnt, ne, da zählt jetzt das Popometer, das rein persönliche Fahrgefühl, Aber da waren sich dann alle zum Schluss super, super stimmig in der Gefühlslage. Die drei Motorräder sind einfach top und gerade speziell diese zwei, also die Multi und die V-Strom, die schenken sich da nichts. Und dann rein von der Gefühlsebene, dass jetzt, ich glaube, der Erik aus den Niederlanden von Moto Plus, der Kollege aus den Niederlanden, der hat dann auch gesagt, hier, du setzt dich drauf, du vermisst, also jetzt im Vergleich auch zur Ducati, du vermisst nichts, du kriegst die gleiche Fahrfreude und dann musst du halt sagen, du zahlst
halben
mehr
Preis.
Oder weniger den halben Preis. Mhm. Und das ist dann letztendlich, finde ich, auch nochmal wieder ein schönes Statement, ne, dass du einfach, auch wenn du jetzt mehr Leistung hast und noch mehr Ausstattung und noch das Connectivity hier und noch ein feiner abgestimmtes Assistenzsystem dort, auch jetzt bei Ducati auch mit dem Radar und Totwinkelwarner und. Gibt genügend Leute, die sagen, das will ich haben, das brauche ich. Aber auf der anderen Seite kannst du mit der V-Strom, kriegst du auch jetzt kein, von der Ausstattung her, kein viel schlechteres Motorrad. Ne? Und die gleiche Fahrfreude.
Gibt's zum Abschluss der Folge, weil wir auch schon wieder ein bisschen über der Zeit sind, gibt's noch irgendein Alpenmasters, das euch besonders in Erinnerung geblieben ist oder...
Mein erstes.
Ja, Jörg,
als Carsten mich mitgenommen
jetzt kam
hat,
ja raus, dass du gar nicht so oft dabei warst, wie ich dachte, aber...
Also ich muss sagen, 19 Mal, ich fand jedes Alpenmaster richtig geil und hat total Spaß gemacht. Es war immer was ganz Besonderes und natürlich bleiben viele Geschichten hängen. Eine zum Beispiel, das fand ich richtig cool, da waren wir mal in Dolomiten und das Alpenmaster war fertig, wir hatten den Finalisten gekürt und hatten dann mit dem Chef vom Tourismusverband noch abends ein Abendessen. Und dann hatte ich ihn so gefragt, hey, oben ist das Podoi, da geht doch so eine Gondel rauf, so eine Seilbahn. Könnte man da nicht das Siegermotorrad hochtransportieren? Und er hat gemeint, kein Problem, er klärt es morgen. Und dann sind wir morgens, also bevor die Gondel eigentlich offiziell läuft, also um 6 Uhr oder so, 6:30, sind wir dann mit dem Siegermotorrad hochgefahren, haben das Motorrad halt auf 3000 Meter an so eine Felskante gestellt, wo es einfach 1000 Meter runter geht und haben einfach da ein geiles Bild gemacht.
Was war das für ein Motorrad? Weißt du es noch?
War CB 1300 damals.
Ah, ja.
Da gibt es ein schönes Bild mit dem...
Ja, das habe ich auch schon ein paar Mal. Das begegnet einem ab und zu im Heft ja noch.
Ja, und so gab es viele abgefahrene Geschichten. Also waren die Pässe noch zu oder wir hatten schlechtes Wetter, mussten ausharren. Unfälle gab es ganz, ganz, ganz selten, aber auch da hat man mal auf der Anreise mal einen Unfall mit einem Motorrad und das war dann Schrott sozusagen, aber kurz rumtelefoniert und so schnell kann man gar nicht gucken, da war schon ein Ersatzfahrzeug organisiert, auch dieses Jahr. Also es ist ganz selten was passiert, es gab einmal einer, der gestürzt war und sich was gebrochen hat, das war aber schon ewig her, das war bei einer Fotofahrt, aber ansonsten gab es beim Rhein-Alpen-Master fast keine Stürze. Ja,
aber und klar, ich war jetzt nicht so häufig dabei, aber also wenn du dabei bist, dann kriegst du nämlich immer wunderbarst dann auch eine kaminfeuermäßig abends diese wunderbaren alten Geschichten dann auch erzählt und da bist du dann auch richtig dabei und diese Szene, wie Carsten sie gerade beschrieben hat, also hier mit der CB 1300, die da hochzubringen, die hast du dann auch wirklich leibhaft vor Augen, wie das damals, so wie verrückt das halt war, das Motorrad da hoch zu transportieren, da hinzustellen. Und wir hatten ja dann auch, als wir nochmal so ein Best-of fürs Alpenmasters ins Heft gemacht haben, da hatten wir auch das Bild, glaube ich, dann auch noch gezeigt, wo da irgendwie, glaube ich, zwei Wandersleute an dem Motorrad stehen, weil der Fotograf irgendwo im Gebüsch lag und alles halt nur auf dieses Foto, auf dieses Siegerfoto ausgerichtet war. Und dann siehst du halt auf diesem Bild, also quasi auf dem Making-of-Bild, siehst du halt dann zwei Wandersleute neben diesem Motorrad stehen, an dieser Abbruchkante, 1000 Meter geht's runter. Und
es steht an der Kante, genau da, wo die Base-Jumper runterspringen, also wirklich auf dem Zentimeter, da wo es dann einfach 1000 runter geht.
Fehler in der Matrix.
Ja. Genau. Und die stehen noch und gucken und fragen sich, wo ist der Fahrer? Wie ist das Motorrad hier hergekommen? Was passiert hier überhaupt? Also das sind halt die grandiosen Alpenmaster-Geschichten. Ja.
Wir fahren natürlich auf der einen Seite anständig, wir testen und machen, aber natürlich, manchmal fährt man auch ein bisschen zügiger, ist ja klar, liegt ja in der Natur, aber dann gibt es ab und zu mal, gab es vor 10 Jahren mal so ein Cannonball-Race, also die typischen Engländer, die mit ihren Ferraris und Lambos und Porsches so umgebauten da durch die Alpen brezeln. Und dann hatten sie so illegalerweise irgendwie so einen kurzen Streckenabschnitt einfach mal gesperrt und Rundenzeiten gemessen, so intern für sich und auch hier wieder der alte Testchef Gerd Höhle kam gerade angebrezelt mit der Kollegin Eva Breutel hinten drauf.
Also Soziuswertung
sozusagen. Soziuswertung und dann ist er eigentlich in das Rennen reingefahren und hat einfach kurz mitgemacht und klar, bergauf mit dem Motorrad ist man natürlich schneller als mit dem Auto und hat dann gleich den Rundenrekord von diesen illegalen Cannonball-Rennen gebrochen.
Wann geht denn die Vorbereitung los fürs nächste Alpenmasters?
Quasi schon jetzt.
Schon jetzt?
Also, ja, jetzt nicht. Also, ich meine, klar,
du vielleicht fängst jetzt natürlich kleine Vorschau
immer,
oder so.
Ja, ja. Du fängst natürlich, also, ich meine, wie Carsten schon gesagt hast, du fängst natürlich immer frühzeitig an zu planen, dass du halt sagst, du willst auch in den Sommerheften, du hast es ja gesagt, Ferdinand, ne, die drei Sommerausgaben willst du damit befüllen. Das heißt, du musst halt frühzeitig loslegen. Und in dieser ganzen, also was dann quasi so im stillen Kämmerlein passiert, das ist dann halt schon die Abstimmung, wann kriegen wir Termine oder wann können wir in welche Region fahren. Dann, das sollten wir vielleicht auch an dieser Stelle erwähnen, wir haben jetzt mit den Moho Hotels auch einen sehr starken Partner gefunden, die uns da dann auch logistisch unterstützen. Und Tourismusverbände hattest du mal, aber das wird natürlich, ne, Thema Lärm halt wieder im Alpenraum halt auch schwieriger, da halt auch eine Unterstützung seitens der Tourismusverbände zu bekommen. Und die Moho Hotels, die sind halt schon daran interessiert, dass wir dann auch diese Region durchs Alpenmaster weiter populär machen, dass die Leute dann halt auch hinreisen, einchecken und ihre Touren machen. So, und das muss halt auch abgestimmt werden, also weil, ne, wir hatten es ja vorhin mit der Personalsituation gesagt, du musst halt viele Leute unterbringen, du musst einen Zeitraum blockieren, wo auch schon vielleicht andere Reisende kommen und. Und das sind jetzt schon mal so diese vorbereitenden Maßnahmen, die quasi schon nach dem Test ist, vor dem Test halt losgehen. Und dann wird's konkret Richtung Frühjahr, wenn du dann halt siehst, das sind die starken Neuheiten für die nächste Saison. Dann auch spannend die Frage, wann kriegst du sie zum Test? Weil mittlerweile ist es ja schon bei Herstellern so, die ein oder andere Maschine kommt erst im Verlauf der Saison und dann ist es vielleicht fürs Alpenmasters zu spät. Also versuchen halt schon da irgendwo da auch einen bestmöglichen Kompromiss dann halt zu finden und die interessanten Motorräder zu bekommen. Und der spannendste Peak für nächstes Jahr wird natürlich sein. Also wir werden dieses Jahr, der Termin ist schon seitens BMW kommuniziert.
Aber wir wollen jetzt nicht schon wieder Werbung machen.
Nee, wir wollen keine Werbung machen. Aber
die letzte Folge war doch erst zur GS.
Genau. Aber das ist natürlich, du hast es ja in deiner Liste jetzt ein paar Mal erwähnt. Die GS war vielfach auf Sieg abonniert. Jetzt kommt dann halt die 1300er, die kommt für 2024 und das wird dann tatsächlich.
Das wird spannend, ob die V-Strom da den Titel verteidigen kann. Ja,
genau,
das stimmt.
Du sagst es, die V-Strom ist ja weiterhin dabei. Ne? Den Bonuspunkt hat sich jetzt als Titelverteidigerin ist sie für 2024 gesetzt. Also im Prinzip weißt du schon mal mindestens ein Finalteilnehmer und man kann erwarten, dass das andere Motorrad, ohne Werbung zu machen, eventuell auch auf die V-Strom treffen wird.
Okay. Dann in diesem Sinne, vielen Dank für eure Zeit.
Gerne.
Und die doch Erläuterungen, ich glaube, das sind wieder so Sachen, die halt jetzt einfach wieder im Heft eben nicht so wirklich Platz haben. Und falls ihr nicht sowieso schon euch das Heft gekauft habt und dann unseren Podcast entdeckt habt, dann schaut doch mal zum Kiosk. Vielleicht liegt es ja da noch innerhalb der ersten zwei Wochen, wenn ihr diesen Podcast hört. Das ist Heft 17, 2023.
Die XXL-Ausgabe ist dann nicht zu übersehen. Da steht auch ganz groß XXL drauf.
Und los ging es mit Ausgabe 15 schon.
Genau. Ja.
Genau, und die sind eigentlich auch wichtig, 15 und 16, weil man wirklich in dieser Kategorie die Motorräder komplett durchtestet. Also ich finde, die Geschichten sind auch sehr spannend.
Ja, auf jeden Fall. Okay.
Dann. Und vielleicht findet der ein oder andere dann doch da das Motorrad, wo er sagt, ah, das ist jetzt mein persönlicher Favorit, hat es nicht ins Finale geschafft, aber jetzt nach der Beschreibung und nach der Bewertung von uns ist es dann vielleicht doch das interessanteste Motorrad, um in die Alpen zu reisen. Also von daher, auch wenn man jetzt nur zugehört hat, man kriegt auf jeden Fall noch viel zu lesen und noch viel mehr an Datenzahlen, Fakten und Kurven transportiert. Also es lohnt sich nochmal zu blättern.
Ja.
Okay. Wenn ihr auch was loswerden wollt zum Alpenmasters oder zu irgendwelchen anderen Themen, dann nochmal, wie immer an dieser Stelle, unsere E-Mail-Adresse für sämtliches Feedback, podcast@motorradonline.de. Und wenn ihr uns über iTunes hört oder bei anderen Plattformen, wo man auch eine Bewertung da lassen kann, dann freuen wir uns dann natürlich auch mal sehr drüber. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.